Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch hat 2019 sein Leben kolossal umgestellt. Nein, nein, den Hörsaal produziere ich weiter mit Freuden. Aber wenn ich mir einen Kaffee dazu hole, dann kommt kein Tropfen Kondensmilch mehr rein. Kaffee ist gut, sagen die Forscher der Universität Graz, aber die Milch bitte lieber weglassen. Milcheiweiß stört die Zellreinigung. Kurz, ich tue was für meine Gesundheit, wenn ich auf Milch verzichte. Jetzt schmeckt mir der Kaffee nicht mehr, aber egal, ich muss da durch. Man kann sich an solche Umstellungen schließlich gewöhnen, sagen Ernährungsexperten. Und ich muss doch auch mal irgendwie meine Zellen reinigen und nicht nur das Auto in der Waschstraße. Ein Freund von mir sieht das nicht so eng, ungelogen. Der haut sich 5 Löffel Zucker in die Kaffeetasse. Hauptsache ihm schmeckt's, Gesundheit ist da kein Thema. Was meint ihr? Übertreibe ich mitten im allgemeinen Gesundheitshype? Hilfe! Wie trinke und esse ich richtig?
Man soll nicht über die Tafel spucken und sich nicht ins Tischtuch schneuzen. Man soll nicht schmatzen und schnauben beim Essen. Eltern schmatzen zwar selber ab und an, aber das Kind soll auf jeden Fall lernen, dass man nicht schmatzt. Was ist ein gutes Essen? Was ist ein richtiges Essen? Was ist ein besonders schmackhaftes Essen? Sie haben in Krisenzeiten Holzspäne gegessen, Baumrinde gegessen. Es gibt Gruppen im Norden von Afrika, die Kieselsteine verzehren. Wir kennen Menschen, die Wachskerzen gegessen haben. Wir kennen Menschen, die Menschen gegessen haben. Und wir wissen, was gestern essbar war, kann heute schon nicht essbar sein und morgen wieder eine Delikatesse.
Daniel Kofall ist Kultursoziologe und er erklärt uns heute, wer recht hat. Die Veganer, die Vegetarier, die munteren Drauflos-Fleischesser, die bewusst nachhaltigen, die gut, aber preiswert Truppe oder die, zu der ihr gehört. Denn Kofall schaut sich auch die Geschichte des Essens an, die in verschiedenen Kulturen und die zu verschiedenen Zeiten. Etwa wie sich die einst hochheilige Tischordnung immer mehr auflöst, weil die Jüngeren von uns ständig draußen rumsnacken, erklärt er gleich. Gesprochen hat er in der Reihe Esskultur, Perspektiven auf Geschmack und Ernährung in einer globalisierten Welt, des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Er beginnt, welch Weisheit, ganz vorn. Wie bildet sich eigentlich unser Geschmack, das, was wir mögen? Und wann?
Ja, es geht um Geschmacksbildung. Was meinen wir mit Bildung? Das ist ja ein ganz komplizierter Begriff und den möchte ich jetzt erstmal tatsächlich aufdröseln in 3 andere Begriffe, nämlich in die Begriffe Sozialisation, Erziehung und Bildung, um die unterschiedlichen Nuancen deutlich zu machen. Wenn wir von Sozialisation sprechen, auch von Ernährungssozialisation, dann meinen wir, dass sich da etwas während unserer Entwicklung als einzelne Person in einer Gesellschaft, in einer Kultur etwas nebenbei vollzieht. Ja, wir sind permanent schon als Kleinkinder mit Sozialisationsagenten umgeben, die uns bestimmte Verhaltensmuster übertragen. Ja, also das Kind sitzt mit seinen Eltern am Esstisch und guckt sich einfach ab, wie Messer und Gabel benutzt werden oder dass man eben am Tisch sitzt dabei und nicht unterm Tisch. Oder wenn die anderen am Tisch schmatzen, dann schmatzt es vielleicht auch extra mit. Und wenn sie sehen, dass das nicht positiv honoriert wird, dann wird das vielleicht auch eingeübt beim Essen, dass das nichts ist, was man selber nachmachen möchte. Allerdings ist es natürlich, das kennen Sie auch von Kindern, so, dass diese Sozialisation immer in so einem Widerstreit stattfindet. Ja, sie schmatzen dann vielleicht doch extra, selbst wenn man sagt, dass man das nicht macht, oder sie testen Grenzen aus und gucken natürlich, wie weit man gehen kann. Eine Sozialisation führt ja auch nicht dazu, dass Verhaltensmuster 1:1 übertragen werden, sondern da gibt es immer eine Form von sozialem Wandel im Laufe der Zeit und von Generation zu Generation. Dann treten die Eltern natürlich viel stärker auf den Plan. Ja, es gibt dann Erziehung. Man möchte eben nicht nur, dass sich das einfach so nebenbei vollzieht, was man anstrebt, wie das Kind oder eine bestimmte Person zu sein hat, sondern meistens hat man ja eine bestimmte Idee, ja, wie man sich zu verhalten hat, vor allen Dingen, wie der andere sich zu verhalten hat. Eltern schmatzen zwar selber ab und an, aber das Kind soll auf jeden Fall lernen, dass man nicht schmatzt. Und auch wenn die Eltern heimlich schon mal auch mit den Fingern essen und das Fleisch mit der Gabel durchschneiden, das Kind soll auf jeden Fall wissen, man schneidet es eigentlich mit dem Messer. Deswegen werden die Kinder dann eben erzogen oder auch andere Personen, später werden nochmal in Erziehungseinrichtungen gesteckt. Man hat es dann sozusagen mit Sozialisationsagenten, mit einer Sozialisationsabsicht zu tun. Und die haben das Ziel, um es mit dem Soziologen Niklas Luhmann zu sagen, die andere Person, um die sie sich kümmern, eigentlich in eine Trivialmaschine zu verwandeln. Was ist eine Trivialmaschine? Es gibt in der Soziologie das schöne Beispiel von einem Cola-Automaten. Das ist eine Trivialmaschine. Ja, man steckt oben immer einen Euro rein und kommt immer eine Cola raus. Egal, bei wem der Euro reingesteckt wird, es sei denn, diese Maschine ist kaputt. Und Bei Kindern möchte man das am einfachsten auch so haben oder bei Leuten, die man erzieht, ja, sie sollen sich immer gleich verhalten. Wenn man am Essensritual teilnimmt, am Tisch sitzen, nicht rumzappeln, sie sollen Messer und Gabel nutzen, und zwar Messer immer, jetzt muss ich selber kurz überlegen, Messer natürlich rechts und die Gabel links. Das heißt, sie sollen erwartbar sein. Ja, man will sie zu dem machen, was sie zu sein haben. Das Problem mit Erziehung ist natürlich immer, das hat Herbert Marcuse, ein Vertreter der kritischen Theorie, schon mal aufgeworfen, wer beweist eigentlich, dass die Erzieher, ja, die Sozialisationsagenten mit Planstelle, mit Sozialisationsabsicht im Besitz des Guten sind? Ja, wer erzieht eigentlich die Erzieher? Also Erziehung ist immer eine zweischneidige Sache, weil man den Kindern oder den anderen Personen was mitgeben will für ihr Leben, aber es ist immer die Frage, ist das das Richtige, was man ihnen mitgibt? Ja, und dann kommen wir zu dem Begriff der Bildung, und das ist ein sehr komplizierter Begriff, ein komplexes Konzept steckt dahinter. Es gibt da verschiedene Ideen, ja, die beziehen sich mal auf das Phänomen, mit dem man sich beschäftigt, auf das Objekt. Ja, man hat dann eine Bildung zum Essen und zum Trinken, oder es ist eine Persönlichkeitsbildung, die einzelne Person soll befähigt werden, Fakten, Daten, Variablen abzuwägen, richtig zu ordnen, neu zu ordnen, kritisches, reflexives Bewusstsein zu erlangen. Bildung scheint auf jeden Fall etwas, soweit können wir uns vielleicht einigen, ein unabgeschlossener Prozess zu sein, ja, den man immer weiter vorantreibt. Also zwischen diesen drei Begriffen, Sozialisation, Erziehung und Bildung, da bewegt sich das, was wir als Soziologen als die Entwicklung des Geschmacks bezeichnen. Ja, wie sehr sich eine einzelne Person dann zeigt, aber in der Kultur herausgebildet wird. Kommen wir zur Ernährungssoziologie, zu dem Schwerpunktthema des Abends. Da fange ich an mit einer Unterscheidung, nämlich einem historischen Zeitfenster. Ich unterscheide die Zeit vor 1960 und nach 1960. Erstmal, wie sah die Zeit vor 1960 aus? Da können wir sagen, wir hatten es immer wieder in der Menschheitsgeschichte mit längeren Perioden von Hunger zu tun, die durch Missernten oder durch Lagerungsprobleme ausgelöst wurden. Also früher war nicht immer alles besser, das kann man ganz klar sagen, gerade was das Essen und Trinken angeht. In Europa hatten wir es im 19. Jahrhundert das letzte Mal mit einer großen Hungerkatastrophe in Irland zu tun, wenn wir mal die Hungerprobleme nach den Kriegsphasen außen vor lassen. Da gab es in Irland eine Form der Monokultur, des Monokulturanbaus im Bereich der Kartoffeln, und dann gab es da einen Schädling, der da aufgetreten ist, und der hat eben die ganze Ernte zerstört über mehrere Jahre hinweg, und dann gab es da halt diese Hungerproblematik, die sehr dramatisch ablief. Und wir sehen im 19. Jahrhundert etwas ganz Wichtiges, nämlich die Lebensmittelsituation im globalen Norden wird umgestellt von einem Agrarsystem hin zu einem System der Lebensmittelindustrie. Das heißt, der Lebensmittelkonsum tritt in den Fokus der meisten Menschen und der Lebensmittelanbau tritt zurück. Das können wir an ein paar Zahlen ganz gut sehen. 1800 waren noch 4 Personen in der Landwirtschaft nötig, um eine Person außerhalb der Landwirtschaft zu ernähren. 1900 hatte sich das Verhältnis schon umgedreht. 2015 eine Person in Deutschland, die in der Landwirtschaft tätig ist, ernährt im Durchschnitt so 140 bis 150 Personen. Klar, da gibt es Unterschiede. Ja, ein kleiner Hof in Baden-Württemberg hat eine andere Produktivitätskapazität als eine LPG im Osten. Und diese 140 Personen können sich ja mit allen möglichen Sachen beschäftigen. Ja, mit Soziologie, mit Jura, mit Bücherschreiben oder Musik machen. Also die Kultur, die Gesellschaft, in der wir sind, die profitiert in dem Sinne von diesem Produktivitätszuwachs. Dieser Produktivitätszuwachs, der ist auch der Grund, warum ich dieses Zeitfenster aufmache, denn seit 1960 haben wir es mit dem einmaligen historischen Zeitfenster global zu tun, dass wir mehr Kilokalorien weltweit produzieren, als wir bräuchten, um allen Menschen auf der Welt eine durchschnittlich gute Anzahl von Kilokalorien zur Verfügung zu stellen, damit sie anständig ernährt sind. Und wir sehen ganz klar, es liegt an der Nahrungsproduktivität, die gesteigert wurde. Man kann viel Kritik an der agroindustriellen Lebensmittelproduktion üben, aber wir müssen eben sagen, sie hat dazu beigetragen, dass es diese Produktivitätssteigerung gegeben hat, bei gleichzeitiger Nichtvergrößerung der Ackerfläche weltweit, also ist marginal. Und obwohl die Bevölkerung angestiegen ist, also die Nachfrage steigt, können wir dies mehr an Kilokalorien noch anbieten. Natürlich, jetzt wird man einwenden können, es geht bei der guten, vollwertigen Ernährung nicht nur darum, Kilokalorien zur Verfügung zu stellen, es geht immer auch um Mikronährstoffe, bestimmte Makronährstoffe, Vitamine und so weiter. Aber diese Hungerproblematik, ja, die ganz stark eben doch durch das Fehlen von Kilokalorien ausgelöst wird, die könnte man problemlos lösen auf der Welt. Es ist eben Verteilungs- und kein Produktivitätsproblem im Moment. Wir als Kulturwissenschaftler, als Sozialwissenschaftler unterscheiden uns von den Naturwissenschaftlern durch einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Ernährung, denn der liegt darin, dass Menschen essen müssen, das ist klar, wenn sie zumindest mittelfristig überleben wollen. Der Stoffwechsel benötigt Nachschub, das ist unbestritten, das ist eine Universalie. Aber wie sich Menschen ernähren, das ist hochgradig unterschiedlich. Das sieht man an historischen, an interkulturellen Vergleichen. Das heißt, was Menschen essen müssen, wie Menschen essen müssen, wo Menschen essen müssen, das ist nicht universal lösbar, sondern da gibt es eben viele unterschiedliche Lösungen für diese Frage. Und wir beschäftigen uns dann eben mit dieser Kulturreaktion auf diese Frage, denn es entwickeln sich dann doch bestimmte Programme, bestimmte Systematiken, wie man sich mit dem Was, Wie und Wo, mit wem auseinandersetzen möchte. Auch hier steht wieder im Hintergrund, dass es eine Umstellung gibt von Hunger auf Appetit. Wir essen eben in der Regel nicht mehr, weil wir lebensbedrohlichen Hunger haben. Keine Frage, es gibt den weltweiten Hunger noch immer, auch in einem Ausmaß, das eingedämmt werden muss. Aber für immer mehr Menschen rückt das Problem des Essen und Trinkens in Bezug auf den lebensbedrohlichen Hunger hin zu einer Hintergrundbefriedigung. Es geht um andere Dinge. Wir essen, weil wir Appetit haben. Ja, wir haben so ein leichtes Kribbeln im Bauch, wir merken, dass wir ein bisschen schwach werden. Wir haben vielleicht auch Lust auf was zu essen. Und dann muss man sich entscheiden, was man essen möchte. Auch die Qualität wird viel wichtiger als die Quantität. Wir sehen noch im Mittelalter ganz stark, dass selbst die oberen Schichten vor allen Dingen ihren Status dadurch ausdrückten, dass sie so viel gegessen haben, wie sie nur konnten. Das hat gezeigt, dass sie ihrer Position sicher waren, ja, dass sie eben eine gute Position in der Gesellschaft haben. Das ist ja heutzutage ganz oft gar nicht mehr das Problem, im globalen Norden zumindest, dass man so viel essen kann, wie man will. Es geht dann mehr darum, dass man bestimmte Qualitäten unterscheiden kann. Ja, was ist ein gutes Essen? Was ist ein richtiges Essen? Was ist ein besonders schmackhaftes Essen? Und so weiter. Und das wird untermauert und unterstützt von der Entwicklung einer Verfeinerung des Kochens, der Essenszubereitung. Auch in der Lebensmittelindustrie, auch das ist ja eine Form der Zubereitung, in der die Essensmaterialien, also die Nahrung, immer mehr verfeinert wird. Das ist übrigens auch eine andere Perspektive auf die Frage, warum essen wir so viel, ja, obwohl wir eigentlich keinen richtigen Hunger haben, im Unterschied zu den Naturwissenschaften. Die sagen ja immer, wir sind so genetisch programmiert. Ja, der Mensch hat das seit Urzeiten drin, er braucht viel Fett und er braucht viel Eiweiß oder was auch immer. Ja, man kann das natürlich auch anders sehen. Man kann ja sehen, dass das Essen immer schmackhafter wird, dass die Konzepte um das Essen immer besser werden. Und das natürlich auch eine Möglichkeit ist, den Menschen Appetit zu machen und dann extra hier nochmal das anzuheizen, was man eine Sehnsucht nach Genuss nennt, ja, nach Abwechslung nennt oder auch nach Steigerung der Leistungsfähigkeit. Die forschungsleitende Beobachtung für die Soziologie ist dann eben diese spezifische Situation, dass in der Gegenwartsgesellschaft das Problem des Hungerleidens zwar in den Hintergrund rückt, aber gleichzeitig weiterhin die Frage virulent ist, wie man sich ernähren soll. Ja, es gibt also weiterhin großen Bedarf an Orientierungs- und Koordinierungsmöglichkeiten, wie man seinen Essalltag gestaltet. Es geht dann nämlich immer darum, dass die Gesellschaft in Bezug auf ihre Ernährung oder auf die Ernährung ihrer Personen, die sich in ihr befinden, die Frage stellt, was ist essbar und was ist nicht essbar. Ja, darüber finden die ganze Zeit Prozesse statt, Diskurse statt, Diskussionen statt. Weil prinzipiell kann man sagen, alles wäre essbar. Ja, Sie sehen an kleinen Kindern, wenn Sie die beobachten, die stecken sich alles in den Mund. Ja, und wenn Sie es gekaut kriegen und wenn es möglich ist, das so klein zu kriegen, dass Sie es runterschlucken können, dann essen Sie es auch. Ja, Regenwürmer, Popel, Gras, Blumenkohl ab und an, Fleisch. Und es kann aber auch alles nicht essbar sein. Ja, genau das Gleiche. Dann essen Sie Banane mal nicht. Die essen den liebevoll gekochten Brei der Mutter nicht. Also all das kann auch stattfinden. Und wir sehen es bei erwachsenen Personen auch, wenn man sich die Historie anguckt oder auch das, was man so Pathologien der Ernährung nimmt. Ja, Menschen haben alles Mögliche gegessen. Ja, sie haben in Krisenzeiten Holzspäne gegessen, Baumrinde gegessen. Es gibt Gruppen im Norden von Afrika, die Kieselsteine verzehren. Wir kennen Menschen, die Wachskerzen gegessen haben. Wir kennen Menschen, die Menschen gegessen haben. Also prinzipiell ist alles möglich zu verzehren. Ja, und die Frage ist halt immer, was ist denn nun essbar und was ist nicht essbar? Und darüber finden halt diese Diskussionen statt. Und Sie sehen natürlich wahrscheinlich in Ihrem Bekanntenkreis auch schon inzwischen in der pluralen Gesellschaft, der pluralen Kultur, dass diese Diskussion überall virulent ist. Also mit jedem kann man diskutieren, darf man das essen, darf man das nicht essen. Und wir wissen, was gestern essbar war, kann heute schon nicht essbar sein und morgen wieder eine Delikatesse. Wir sehen also, dass wir in einer Ernährungskultur leben, die nicht einfach die Ernährungskultur ist, sondern wir haben eine Ernährungskultur der Ernährungskulturen und wir haben vor allen Dingen eine Ernährungskultur des Ernährungskulturkontakts. Diese verschiedenen Ernährungskulturen sind eben nicht mehr so wie früher, irgendwo eine in Griechenland und eine in Nordamerika und dann gibt es noch eine in China und klar, auf der Welt gibt es verschiedene Arten und Kulturen zu essen, aber die haben nichts miteinander zu tun. Nein, wir haben heutzutage die Situation, dass wir ganz viele verschiedene Ernährungskulturen auf engstem Raum finden. Und diese Ernährungskulturen haben unterschiedliche Motive, unterschiedliche Einstellungen an ihrer Spitze, als ihr Ausgangsaxiom sozusagen. Aber sie lassen sich nicht so einfach unter einen Hut bringen. Ja, also für die einen ist es vielleicht wichtig, günstig zu essen. Für die nächsten soll es möglichst ökologisch nachhaltig sein. Für die nächsten Muskelaufbau fördern. Die nächsten wollen besonders sublimes Geschmackserlebnis haben. Die nächsten möchten sich an der Ernährungspyramide der DGE orientieren, also an Gesundheit. Und wir wissen ja eben, dass das Gesündeste nicht immer das Leckerste ist. Das Leckerste ist nicht immer das ökologisch Nachhaltigste. Das ökologisch Nachhaltigste nicht immer das Günstigste. Und so weiter und so fort. Wir haben also verschiedene Ernährungsprogramme, verschiedene Ernährungskulturen, die miteinander konkurrieren. Und wir hätten gerne, da besteht irgendwie so ein Impetus in unserer Kultur drin, ja, immer sowas, dass wir es gerne geordnet hätten. Ja, wir hätten eigentlich am liebsten immer so eine Hierarchie und da wäre dann klar, also ganz oben steht der Geschmack und da drunter kommt dann die Gesundheit, vielleicht erstmal die momentane Gesundheit, dann die langfristige Gesundheit und dann gibt es noch so Nebensachen, ja, wie günstig, ökologisch und so weiter. Und dann hätte man so eine Zielgerichtetheit in dem ganzen Phänomen mit drin. Aber so ist die Realität nicht. Wir haben die Gesundheitsfraktion auf der einen Seite, die macht sich auf den Weg und merkt halt, bestimmte Sachen kann man eigentlich essen, wenn man sich gesund ernähren will, auch wenn sie noch so gut schmecken. Und die Gesundheitsfraktion merkt halt, okay, wenn ich aber die tollsten neuen Geschmäcker ausprobieren möchte, dann kann ich nicht immer darauf achten, dass es auch wirklich ganz gesund ist. Es gibt da keinen risikofreien, sondern vielleicht nur einen risikoreduzierten Genuss und so weiter. Also wir haben es ja mit dieser ahierarchischen Struktur zu tun und müssen uns damit arrangieren, dass die Sache eben kompliziert oder sogar komplex ist. Und wir haben es eben, wie ich gesagt habe, wenn wir von dieser Ernährungskultur, der Ernährungskulturen und der Ernährungskulturkontakt sprechen, mit einer Ökologie zu tun, weil all diese Phänomene eben nebeneinander existieren. Und zwar nicht nur als einzelne ausformulierte Programme, als Prämissen, die man vielleicht noch abstrakt sehen könnte, so als Regelwerke, sondern die Menschen leben ja tatsächlich danach. Ja, sie alle sind Experten, was Essen und Trinken angeht, weil ich denke, ohne sie jetzt persönlich zu kennen, aber wahrscheinlich haben sie schon mal gegessen und praktizieren das auch relativ erfolgreich, weil sie sitzen ja auch noch hier. Also scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Aber wie sie es tun, das ist eben auch hier wieder unterschiedlich. Wir haben auch hier wieder den Punkt, es gibt eben die einen, die essen gerne in Gemeinschaft, vielleicht aufwendige Gerichte, die nächste zählen die ganze Zeit die Kalorien, die sie verbrauchen und die Nährwerte, die da drin sind, wollen das gerne quantifiziert haben. Die nächsten wollen vor allen Dingen ganz viel essen. Der nächste hasst Essen vielleicht oder den nervt es, er möchte es einfach reduzieren und nur noch so einen Fertigdrink trinken. Für die Nächsten soll es eine ganz einfache Küche sein, die jeden anspricht, wie bei so Volksküchen, die es in ja fast jeder größeren Stadt gibt. Dann gibt es natürlich Menschen, die auf der Suche nach exotischen Gerichten sind, wie Insektenburger. Oder es gibt sogar Ernährungskulturen global, die präferieren, dass jeden Tag das Gleiche gegessen wird. Ja, da sollen sogar die Gerichte keine großen Abweichungen enthalten. Selbst Unterschiede in der Konsistenz im einzelnen Gericht sind verpönt. Also was sehen wir? Und wir sehen, dass all diese Menschen trotzdem leben ja in ihrer Welt und damit sich auch gut arrangieren können, meistens. Die Menschen leben also in ihrer ganz alltäglichen Lebenswelt. Sie haben dazu eine quasi natürliche Einstellung entwickelt. Ja, für einen ist es dann normal, dass man so isst, wie man eben gelernt hat zu essen und wie man sich selber vorstellt, dass es normales Essen ist. Man hat so einen Wissensvorrat, so einen Stock of Knowledge, den man mit sich herumträgt und das ist eben das, was man für die normale Welt hat, die man immer mit der anderen Welt vergleicht und man ja merkt, okay, die anderen verhalten sich schon immer irgendwie merkwürdig. Das ist ein Phänomen der multikulturellen Kultur. Man sieht, dass andere anders leben und dass sie eben auch Menschen sind und nicht wie beim antiken Griechenland gesagt hätte, die anderen leben anders, das sind alles Barbaren. So können wir eben nicht mehr argumentieren, sondern wir müssen uns mit dieser Problematik, dass andere anders leben, arrangieren. Deswegen haben wir es auch hier mit beobachterabhängigen Sinninterpretationsphänomenen zu tun. Ich habe dieses Beispiel aus dem DDV-Atlas mitgebracht. Sie sehen hier zwei Frauen, die eine aus dem europäischen Raum, die andere aus einer kenianischen Kultur. Und das Interessante ist eben, beide haben ihre Regelwerke, wie man sich statthaft zu kleiden hat. Ja, in Europa ist es quasi problemlos möglich, dass die Frau ihre Beine unbedeckt zeigt, während der obere Brustbereich in der Regel verhüllt sein sollte. In Kenia genau das umgekehrte Phänomen bei dieser Volksgruppe. Der obere Bereich darf freiliegen, aber der untere Bereich muss verdeckt sein. Und wenn sich nun diese beiden Personen treffen mit ihrem jeweiligen Wissensvorrat aus der eigenen Kultur und die andere sehen, dann kommt ganz schnell so ein moralisches Urteil. Ja, die andere verhält sich irgendwie nicht statthaft. So zieht man sich eigentlich nicht an. Ja, also das ist eben ein schamloses Verhalten. Es findet also sofort so eine Wertung statt. Und wir als Kulturwissenschaftler versuchen eben zu gucken, wie diese Wertungen funktionieren und auch zu zeigen, in welchen Fällen liegen denn Wertungen vor. Ja, wo ist die Sache eben nicht so einfach? Wo sehen wir eben diese Unterschiedlichkeit, diese Kontingenz von Dingen? Im Bereich Essen habe ich Ihnen hier mal drei Nahrungstabus mitgebracht. Wir haben ja oft die Vorstellung, so Nahrungstabus, das gibt es eigentlich nur in der Religion. Ja, die Muslime essen kein Schweinefleisch, die Christen sollen freitags kein Fleisch essen, sondern Fisch. Aber es gibt eben, das vergessen viele, auch ganz säkulare Nahrungstabus. Als erstes habe ich mal Innereien mitgebracht. Die können Sie in Deutschland natürlich meistens noch kaufen. Hirn, Nierchen, Leber, Zunge von Tieren. Aber auch wenn es bei manchen als Delikatesse gilt, bei vielen Menschen, doch zum Beispiel in Deutschland, würde ich jetzt sagen, herrscht so eine gewisse Abneigung dagegen vor, wenn man sich mit den Menschen unterhält. Ja, und zwar ohne, dass sie das gegessen haben. Leber, okay, das haben viele zumindest noch gerochen. Da können sie dann so sagen, ich mag schon den Geruch nicht. Probiert habe ich es dann schon gar nicht. Aber wenn man zum Beispiel Hirn oder Nierchen oder was sagt, dann ist bei den meisten schon so, sie haben das zwar noch nie gesehen, nie zubereitet, aber trotzdem, nee, das esse ich nicht. Das ist ganz interessant, dass es da diese Radikalisierung gibt, weil wir auch ganz andere Beispiele noch aus jüngster Vergangenheit kennen. Sie kennen vielleicht das Buch Michel aus Lönneberger von Astrid Lindgren, so ein Kinderbuch. Das spielt ja Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, Ende des 19. Jahrhunderts, auf einem Bauernhof in Schweden, Katthult, in Lönneberger. Und da wird eines Tages ein Schwein geschlachtet. Ganz normal auf dem Bauernhof, Hausschlachtung. Und was wird daraus gemacht? Alles Mögliche. Und das Wichtigste ist, daraus wird Blutsuppe gemacht. Ja? Also Blutsuppe wird direkt daraus gekocht. Und es ist in dem Buch überhaupt kein Thema, ob das irgendwie anstößig wäre oder ist das irgendwie problematisch. Nein, die Blutsuppe ist das Essen, auf das sich ganz normal alle freuen. Also sie taucht quasi zwar als zentrales Element eines Erzählstrangs mit auf, weil Michel die nachher seinem Vater über den Kopf kippen wird, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das zentrale Moment ist eben für uns, die ist einfach da und sie ist das Lieblingsessen von allen. Ja? Also wirklich die ganze Familie freut sich darauf. Der Vater, die Mutter, Klein Ida, die Schwester, Michel, diese Blutsuppe ist irgendwie das Highlight des Essens. Wenn ich hier jetzt frage, wer geht nachher mit mir noch eine Blutsuppe essen? Die sind wahrscheinlich alle open-minded, aber ich vermute, ich würde alleine gehen. Also man macht das irgendwie nicht, obwohl wir wahrscheinlich alle keine Blutsuppe bislang gegessen haben. Das ist ein Nahrungstabu da. Dinkelkekse. Kann man essen, habe ich probiert. Aber versuchen Sie mal in einer obercoolen Hip-Hop-Peer-Group damit Freunde zu finden. Da werden Sie alleine bleiben. Und wenn Sie mit der grünen Hochschulgruppe Ihren Geburtstag bei McDonald's feiern wollen, werden Sie auch dann da alleine aufschlagen, obwohl man auch ein McDonald's-Menü problemlos verzehren kann, ohne Diabetes zu kriegen oder Bluthochdruck. Und die Welt rettet man auch nicht, wenn man einmal darauf verzichtet. Aber man isst es eben in einem bestimmten Milieu nicht. Und so sehen wir eben, dass es diese Nahrungstabus gibt und die verselbstständigen sich eben in einer bestimmten Kultur, in der man ist. Das ist auch nichts Schlimmes, aber wir sehen eben, das ist auch nicht immer rational erklärbar. Ich kriege ganz oft so Anfragen, warum essen wir dies und das nicht? Erklären Sie mir das doch mal. Man kann es gar nicht so einfach erklären. Ja, es hat sich in so einer Kultur so eingebürgert, es gibt diese Grenzen und die stabilisiert man dann, weil man sich an dieser Grenze auch festmacht und sich von anderen abtrennt, um seine Identität zu bewahren. Es geht beim Essen und Trinken aber nicht nur um die einzelnen Produkte, sondern es geht auch um das ganze Equipment drumherum. Menschen sind nicht nur werkzeugmachende Wesen, sondern vor allen Dingen auch Symbole schaffende Wesen. Niklas Luhmann hat mal geschrieben, Kultur ist zunächst einfach die Verdopplung aller Artefakte, Texte eingeschlossen. Neben ihrem unmittelbaren Gebrauchssinn gewinnen sie einen zweiten Sinn, eben als Dokumente einer Kultur. Töpfe sind einerseits Töpfe, zum anderen aber auch Anzeichen einer bestimmten Kultur, die sich durch die Art ihrer Töpfe von anderen Kulturen unterscheidet. Und was für Töpfe gilt, gilt auch für Religion. Wir drehen das natürlich um als Ernährungssoziologen. Was für Religion gilt, gilt auch für Töpfe. Jeder dieser Töpfe kann natürlich dazu verwendet werden, etwas darin aufzubewahren. Aber die Töpfe sagen noch mehr aus. Ja, das ist ein Edelstahl-Kochtopf, den man sich ja vielleicht gönnt, endlich, wenn man nach dem Studium, hier im akademischen Milieu sage ich jetzt mal so, endlich angekommen ist mit einem festen Gehalt und auch mal irgendwie 200 Euro übrig hat, um sich jetzt mal ein ganz tolles Topfset zu kaufen. Ja, außer möchte man auch symbolisieren, man ist jetzt irgendwie im Arbeitsleben, Erwachsenenleben so voll angekommen. Während Sie natürlich in der WG, in der Studenten-WG, die einen oder anderen hier wahrscheinlich kennen, auch eher auf solche Töpfe stoßen. Ja, das sind irgendwie die Töpfe, die man von der Mutter, von der Großmutter mitbekommt. Die haben ja schon die Edelstahltöpfe und hatten die noch im Schrank stehen. Von denen trennen sie sich jetzt auch. Ja, man selber nimmt die mit. Man möchte ja auch nicht in der WG so ein spießiger Typ sein, der nur mit Edelstahl-Kochtöpfen kocht, sondern man hat eben diesen schicken Retro-Kochtopf, ja, der ja noch mehr ausdrückt. Ja, also ein bisschen so eine Anleihe vielleicht auch in den 70ern. Und das heißt, diese einzelnen Equipment-Geräte weisen immer auf noch mehr hinaus als nur über den Gebrauchswert. Kommen wir zurück zu dem ernährungssoziologischen Fokus, was das Essen und Trinken angeht. Georg Simmel hat dazu einen bahnbrechenden Aufsatz schon 1910 geschrieben, Soziologie der Mahlzeit, in der er darauf hinweist, dass beim Essen und Trinken man alle Menschen vergemeinschaften kann, weil eben jeder essen und trinken muss. Niemand kommt drum rum. Der eine interessiert sich für Fußball, der andere für Oper, der nächste interessiert sich für Heimwerken. Das mag alles sehr elaboriert sein, aber von dem einen versteht der andere nichts und der nächste von dem übernächsten Phänomen nichts. Und es ist eben nicht so einfach, die Leute zu vergleichen. Am Essen und Trinken kann man sie alle vergleichen. Man kann gucken, wer gehört dazu. Man kann alle an den Tisch einladen. Selbst Feinde oder unliebsame Familienmitglieder kriegt man an einen gemeinsamen Tisch. Und man kann dann gleichzeitig auch gucken, ja, wie verhalten die sich bei Tisch? Ja, können die die einzelnen Regeln beherrschen? Wie viel essen die? Das ist auch ganz schön, dass man das einzelne Gedeck hat. Da kann man dann sehen, dass irgendwie Tante A offensichtlich immer noch mal nachnimmt, während Onkel B offensichtlich wieder Diät hält. Man kann also die anderen überprüfen. Man kann auch sehen, wer bestimmte Sitten beherrscht und wer sie nicht beherrscht. Und man kann natürlich auch einen gemeinsamen Geschmack ausbilden. Also mögen alle Scharfes oder mögen sie kein Scharfes? Wer mag Knoblauch? Wer mag ihn nicht? Das wird natürlich über eine Sozialisation, über eine Erziehung hin antrainiert. Und man merkt dann, wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt. Irgendwie, wenn natürlich jemand kommt, der kein Schweinefleisch mit isst. Oder wenn man irgendwie merkt, es gibt hier irgendwie nie Fleisch, obwohl ich das doch unbedingt brauche für meine feste Mahlzeit. Also am Gruppengeschmack kann man eben auch sehen, ob jemand zum Milieu, zu einem Kollektiv dazugehört. Aber was ist das eigentlich eine Mahlzeit? Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz in Ihrer Fantasie eine für Sie typische Mahlzeitensituation vor. Und Sie sehen schon, also eine Mahlzeit kann offensichtlich sehr unterschiedlich sein. Ja, sie kann ein sehr lockeres Element besitzen, ja, in dem offensichtlich gar nicht klar ist, wer welche Produkte zu welcher Zeit in die Hand nehmen darf, wer was zu sagen hat, wer Autorität besitzt. Oder Sie haben eine ganz straff organisierte Familienmahlzeit, vielleicht auch mit einem Anfangsritual, einem Gebet oder einem Händereichen, wo irgendwie klar ist, jetzt beginnt das Essen und irgendwann hört es auch wieder auf, weil bis dahin niemand aufstehen darf. Es gibt vielleicht eine Regel, jeder muss das aufessen, was auf den Teller kommt. Wir haben vielleicht so eine Situation wie in einer Fabrik im frühen 20. Jahrhundert. Alle essen geradeaus. Vielleicht werden sie noch irgendeine Belehrung bekommen. Ja, irgendjemand liest was vor oder trägt was vor. Sie bekommen also alle sozusagen den gleichen Wissenseinfluss vermittelt. Und dann natürlich so Grenzsituation, ist das hier noch eine Mahlzeitensituation? Ja, wenn man einfach für sich alleine isoliert eine Pizza vorm Fernseher isst. Kann ja sein, vielleicht wenn ich es auch wieder poste im Internet, ist es vielleicht sogar wieder eine soziale Mahlzeitensituation, weil andere Leute dann das bestätigen können oder ablehnen können, indem sie einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben oder es kommentieren können. Also selbst Mahlzeiten ist kein eindeutiger Begriff, aber es scheint irgendwie ein gemeinsames Fundament zu geben, nämlich dass es sich um Essen dreht und dass man es im Vergleich mit Essenssituationen in Gemeinschaft in Beziehung setzt. Allerdings ist es, wie gesagt, nicht so einfach mit den Mahlzeiten. Was eine richtige Mahlzeitensituation ausmacht, kann man nicht so einfach festlegen. Es gibt immer wieder diese Debatte, ja, es gibt keine Esskultur mehr, keine Mahlzeitenkultur. Die Leute essen gar nicht mehr richtig. Ja, was eine Essenssituation für Personen angenehm macht, das ist auch wieder hochgradig unterschiedlich. Zwei Leute, die ein gemeinsames romantisches Dinner einnehmen, die haben es zumindest dafür zusammengesetzt, aber es gibt eben verschiedene Faktoren, die für die Personen ausschlaggebend sind, ob sie das Essen als angenehm empfinden oder nicht. Zum Beispiel, kann ich mir dieses Essen leisten? Ja, also muss ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken machen, dass das irgendwie für mich zu teuer ist, weil vielleicht Monatsende ist oder ich nicht genügend Geld habe, dann ist das sicherlich ein negativer Impact auf die Essenssituation. Was hat mir die Werbung suggeriert, was ich für eine richtige Mahlzeit halten soll? Ja, was muss ich vielleicht mal ausprobiert haben? Was wird in den Feinschmecker-Magazinen gerade als gutes Essen angepriesen? Selbst wenn ich da mit dem Geschmack nicht zurechtkomme, mit dem Arrangement auf dem Teller nicht zurechtkomme, wenn ich gelesen habe, dass dieses Restaurant 3 Sterne besitzt und dass irgendwie der Koch ist, der jetzt um die Welt tingelt, dann ist das schon mal ein positiver Einfluss auf die Mahlzeit. Stehe ich unter Zeitdruck? Welche Vorstellung habe ich aus der massenmedialen Kultur, was ein richtiges Essen ist? Also wenn sich jemand da hinsetzen, der vorher gute Zeiten, schlechte Zeiten von RTL 2 geguckt hat und daraus sein Bild von einem romantischen Dinner mitbringt, dann ist das sicher was anderes, als wenn jemand vorher auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust gelesen hat und sich vorstellt, so muss ein romantisches Dinner aussehen. Diese beiden Personen kommen schon mit einer ganz unterschiedlichen Vorstrukturierung in die Situation hin und bewerten die anhand dieser Variablen unterschiedlich. Klar, die handwerkliche Qualität ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Wenn das Essen verbrannt ist oder schlecht ist, dann ist es bestimmt keine gute Mahlzeitsituation. Wir haben heutzutage die ökologische Komponente noch ganz stark mit drin. Welche Gedanken haben wir, wie Essen produziert worden ist? Auch welche Auswirkungen hat das auf meinen Organismus, was ich hier esse? Es gibt ja gerade so eine große Kampagne gegen Zucker, ähnlich wie beim Zigarettenrauchen. Wenn man natürlich die ganze Zeit schon daran denkt, dass bei jedem Gramm Zucker, das man zu sich nimmt, sich der Karies im Mund ausbreitet, man Diabetes kriegt, dann ist das sicherlich eine unterschiedliche Perspektive auf die Mahlzeit, als wenn man da befreit von rangehen kann. Die Tischordnung selber, so hören wir ja auch aller Orten, löst sich auf. Die Menschen essen vielleicht gar nicht mehr zusammen, sondern sie snacken ja eigentlich immer nur noch unterwegs an irgendwelchen Buden, immer so einen Riegel in der Hand. Auch da können wir, wenn wir jetzt mal statistisch rangehen, Unterschiedlichkeiten beobachten. Wir sehen, dass jüngere Menschen mehr snacken als ältere Menschen. Kein Wunder, kann man vielleicht sagen. Das wäre auch das, was man so im Gefühl drin hat. Und wir sehen, dass aber auch die soziale Struktur des Alltags für die Menschen da einen ganz wichtigen Einfluss drauf hat. Ja, also wenn jemand sowieso einen unstrukturierten Alltag hat, also nicht irgendwo feste sein muss, keine festen Arbeitszeiten hat, dann neigt er mehr zum Snacken, als wenn er eben so einen 9-to-5-Job hat, wo er pünktlich anfängt, dann eine Mittagspause hat und dann abends wieder Feierabend hat. Dann kommt er eher in die Situation, dass er nicht so viel snackt, sondern mehr eben sich an festen Mahlzeiten ausrichtet. Der Essalltag in Bezug auf seine Praxis ist auch nicht so eindeutig, wie wir uns das oft vorstellen. Also auch diese Sache, ob Kinder mit Messer und Gabel essen können, ja, verlernen die das inzwischen, wird das eigentlich noch richtig eintrainiert. Also wir können sagen, das Essen mit Messer und Gabel ist auch sowieso eine historisch, global, super außergewöhnliche Situation. Also global, klar, die meisten Menschen auf der Welt essen mit der Hand. An zweiter Stelle kommen Menschen, die mit Stäbchen essen. Und erst danach kommt diese Sondersituation, dass man mit Messer und Gabel isst. Ja, dieses feine Hantieren mit dieser Teufelsgabel, wie man noch im Mittelalter und in der Renaissance in Europa gesagt hat, und dem Schwert. Deutschland 1935, und da sehen Sie, da hat man noch damals in aller Regel durchwegs aus der gemeinsamen Schüssel gegessen, ohne eigenen Teller. Ich meine, das ist noch keine 100 Jahre her. Inzwischen scheint uns das ja die Normalität, die Natürlichkeit schlechthin zu sein, dass jeder sein eigenes Gedeck hat und dass man nicht irgendwie einen großen Topf hat, in den alle ja mit ihrem immerhin eigenen Besteck hineingreifen. In Bezug auf Verlust von Tischsitten, von gemeinsamer Mahlzeitenkultur, gibt es, wie ich eben gezeigt habe, diesen einen Faktor, dass das mit Jugendlichkeit zu tun hat, dass man da sich von distanziert, dass man da mehr snackt. Klar, junge Leute wollen sich von der elterlichen Tischgemeinschaft emanzipieren, ist ein Zeichen von Eigenständigkeit. Das gemeinsame Essensritual in der Familie ist ein Akt, in der man lange erzogen worden ist, wenn wir diese ersten Begriffe nehmen, wo auch immer wieder gesagt wird mit diesem Spruch, solange du deine Füße unter unseren Tisch deckst, ja, oder jetzt benimm dich mal so, wie wir das hier machen, oder du orientierst dich jetzt eben an den Zeiten, die die Eltern vorgegeben haben. Das ist etwas, wovon sich junge Leute, klar, gerade in der Pubertät, gerne von emanzipieren wollen. Das sind dieses Zeichen der Eigenständigkeit, zu essen, wann man möchte, zu essen, was man möchte und wie man möchte, da eben nicht mehr aufzutauchen. Snacken also als Teil eines bestimmten Sturm- und Drang-Zeitfensters im Leben. Aber es gibt dann eben den einen Punkt, wo doch die meisten Menschen wieder zurückkehren zu dem gemeinsamen Mahlzeitenritual. Das eine ist, dass wenn sie im Job sind, da haben sie vielleicht dann sowas wie, dass sie mit dem Chef essen gehen müssen oder mit den anderen Kollegen, und auch da einigt man sich ja dann auf eine gemeinsame Uhrzeit. Und die andere ist eben, wenn man anfängt, eine feste Paarbeziehung einzugehen. Denn das ist eine Möglichkeit, dann das Nützliche, sie müssen ja essen, mit dem Sinnlichen, das miteinander zu verknüpfen. Und wenn man zusammen essen will, dann muss man sich eben auf verschiedene Punkte einigen. Ja, da muss man einen Konsens finden. Man muss sich entscheiden, wann man essen will. Man muss sich entscheiden, wo man essen will. Man muss Gerichte haben, die beiden schmecken. Und man muss dann da doch Manieren an den Tag legen, die den anderen, ich sag mal, zumindest nicht verschrecken. Und so entsteht dann doch wieder ein Aufeinander-Einstellen, Aufeinander-Einpendeln. Und es gibt dann eigentlich doch sowas wie ein Beibehalten der Esskultur. Wir sehen also viel mehr, statt einer völligen Erosion der Mahlzeitenkultur, mehr so eine Phase der Entspannung in den jungen Jahren und dann doch später wieder ein Einpendeln in einem strukturell vorgegebenen Kosmos. Noch einmal zurück auf diesen Aspekt, dass uns diese Essrituale und auch das Verhalten bei Tisch so normal erscheinen, so quasi natürlich erscheinen. Dass die uns ja auch den Geschmack vergällen, wenn sie nicht richtig eingehalten werden. Ja, also wenn sie sehen in der Esskultur des globalen Nordens, dass jemand schmatzt ja beim Essen und man hört das die ganze Zeit, man sieht das Essen im Mund, dann ist es oft so, dass die Menschen so artikulieren, das Gegenüber, ich habe mich da nicht wohlgefühlt, ja, ich konnte das nicht essen, da wird mir richtig schlecht bei. Oder bei anderen Sitten bei Tisch auch, dass sie das vielleicht bei sich selber kennen. Wenn sich das Gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann mögen sie gar nicht mehr weiter essen. Ja, dann ist das irgendwie dem Geschmack abträglich. Wir sehen aber im historischen Blick, dass das überhaupt nichts ist, was natürlich ist. Das ist nicht etwas, was sich ganz normal entwickelt in der individuellen Persönlichkeitsgeschichte. Der Clou ist halt, dass wir sozusagen unsere Kinder schon mit wenigen Jahren in die Betreuung geben und dann natürlich das gepflegte Essen mit Messer und Gabel ein ganz wichtiger Indikator dafür ist, dass man anständig erzogen ist. Ja, also wird den Kleinsten schon beigebracht, wie man mit Messer und Gabel zu essen hat, dass man gleichzeitig anfängt, dass man eben bestimmte Regeln einhält. Das scheint irgendwie was zu sein, was uns ganz wichtig ist in der Ernährungskultur. Dem ist aber nicht immer so gewesen. Norbert Elias, auch ein bekannter Soziologe, hat das mal herausgearbeitet und hat eben gesehen, wie sich diese ganzen Rituale erst nach und nach entwickelt haben. Und zwar vor allen Dingen als Ausdruck einer aristokratischen Kaste, eines aristokratischen Stands im Mittelalter, der sich von den aufstrebenden Schichten, von den nachrückenden Mittel- und Unterschichten abgrenzen wollte. Ja, man musste irgendwas finden, womit man plausibilisieren konnte, dass man als aristokratische Kaste ein Recht hat, die aristokratische Kaste zu sein. Die haben diese Verhaltensweisen eingeübt, aber auch nicht so, dass da mal jemand kam und sagt, ich habe hier den Knigge geschrieben, komm, wir machen das jetzt alle mal. Und alle haben gesagt, ja genau, super Idee, wir ahmen das nach, sondern das ist eben ein langwieriger Prozess gewesen. Und da möchte ich Ihnen mal etwas vorlesen aus den Reiseberichten von Erasmus von Rotterdam und Calviac, wo dieser Prozess ein bisschen nachgezeichnet wird. Das ist hier aus Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Die Verbote der mittelalterlichen Gesellschaft, selbst der höfisch-ritterlichen, legen dem Spiel der Affekte noch keine allzu großen Beschränkungen auf. Die gesellschaftliche Kontrolle ist mit später verglichen milde. Die Manieren sind, gemessen an den späteren, in jedem Sinne des Wortes ungezwungen. Man soll nicht schmatzen und schnauben beim Essen. Man soll nicht über die Tafel spucken und sich nicht ins Tischtuch schneuzen, das ja auch zum Abwischen der fettigen Finger dient. Also es gibt diese Verbote und diese Verbote kann es nur geben, wenn es jemand gemacht hat. Ansonsten macht ein Verbot keinen Sinn. Oder nicht in die Finger selbst, mit denen man in die gemeinsame Platte fasst. Aus der gleichen Schüssel oder auch von der gleichen Unterlage mit anderen zu essen, ist selbstverständlich. Man soll sich nur nicht über die Schüssel hermachen wie ein Schwein, nicht das Abgebissene wieder in die allgemeine Soße tauchen. Das Tischgerät ist immer noch beschränkt. Links das Brot, rechts Glas und Messer. Das ist alles. Aber die Gabel wird schon erwähnt. Allerdings in begrenzter Funktion als Instrument zum Herübernehmen von Speisen aus der gemeinsamen Schüssel. Und wie das Schnupftuch, so taucht auch die Serviette schon auf, beide noch, Symbol des Übergangs als mögliche, nicht als notwendige Geräte. Wenn du ein Schnupftuch hast, so heißt es, ist es besser, als wenn du die Finger zum Schnäuzen nimmst. Wenn eine Serviette gegeben wird, lege sie über die linke Schulter. 150 Jahre später sind beide, Serviette und Schnupftuch, ebenso wie die Gabel in der höfischen Schicht mehr oder weniger unentbehrliche Geräte. Es geht dann weiter, Kallwerk erwähnt, dass es unter deutschen Brauch sei, jedem Tischgenossen seinen eigenen Löffel zu lassen. Den nächsten Schritt zeigen Cortins Mitteilung aus dem Jahr 1672. Man isst jetzt nicht mehr die Suppe unmittelbar aus der gemeinsamen Schüssel, sondern schüttet sich etwas davon auf den eigenen Teller, und zwar zunächst mit dem eigenen Löffel. Aber es gibt sogar Leute, heißt es, die so delikat sind, dass sie nicht aus einer Schüssel essen wollen, in die andere ihren schon gebrauchten Löffel getaucht haben. Es ist deswegen nötig, seinen Löffel, bevor man in die Schüssel taucht, mit der Serviette abzuwischen. Und manchen Leuten genügt selbst das nicht mehr. Dort darf man den einmal gebrauchten Löffel überhaupt nicht mehr in die gemeinsame Schüssel tauchen, sondern muss sich einen neuen dafür geben lassen. Und da sehen Sie also, wie die Dinge, die uns heutzutage völlig normal erscheinen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Gegenüber irgendwie in die Finger schnolzt, dann noch in die Schüssel greift damit, dann ist die Situation vorbei. Also wie sich das offensichtlich erst über längere Phasen der Sozialisation, der Erziehung durchsetzen musste. Jetzt können Sie sagen, dieser Prozess ist lange abgeschlossen, wir haben unseren Common Sense gefunden, wir kennen alle diese Regeln. Es ist klar, was man machen muss, was nicht. Wie gesagt, das lernen die Kinder im Kindergarten und dann ist das drin. Wir können eben sagen, das ist nicht so. Ja? Es gibt weiter diese Überprüfung, dieses Vergleichen, dieses Aushandeln, was ist Richtiges, was ist statthaftes Essen und was sind die richtigen Manieren beim Essen, damit man auch einen guten Geschmack beim Essen beweisen kann. Vergleichs- und Bewertungsmaßstäbe brauchen wir selbstverständlich heutzutage in der Gesellschaft, in der Kultur, in der es von vielen Produkten, von vielen Programmen, von vielen Sinnangeboten unendlich viele gibt. Sie können ja eben, wie gesagt, den Tisch auf jede Art und Weise decken oder Sie können eben jedes mögliche Lebensmittel in einem Supermarkt kaufen. Wir haben 1950 noch durchschnittlich 1400 Produkte pro Lebensmittelgeschäft gehabt. In den 1990er Jahren sind es dann schon nahe 7000 Produkte pro Geschäft und heutzutage führt ein durchschnittlicher Supermarkt 12.000 unterschiedliche Waren. Das führt ja zu der Situation, dass wenn Sie in einen Supermarkt reintreten und Sie haben Appetit oder vielleicht haben Sie inzwischen schon ordentlich Hunger, dass Sie sich nicht nur entscheiden wollen, was Sie kaufen wollen, sondern Sie müssen sich vor allen Dingen auch entscheiden, was Sie alles nicht kaufen wollen, weil Sie können nicht alles kaufen, Sie können auch nicht alles essen. Und damit es Ihnen nicht so geht wie diesem sprichwörtlichen Esel, der zwischen zwei gleich großen Heuhaufen verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann, welcher von den beiden der schmackhaftere ist, brauchen Sie bestimmte Selektionskriterien. Problematisch ist natürlich, dass Sie an die meisten Produkte im Supermarkt gar nicht so richtig rankommen. Also Sie können nicht an denen riechen, Sie können sie nicht anfassen, testen per Geschmack können Sie schon mal gar nicht. Also brauchen Sie andere Entscheidungskriterien. Das sind eben dann diese Sinnangebote, die wir haben und die heutzutage eben ganz stark über Labels, über Marken ausgebildet werden und transportiert werden. Also das Markenbewusstsein wird sehr viel stärker präsent, als die Produktkenntnis präsent ist. Also was steckt in dieser Verpackung drin und was wird damit transportiert, das wissen Sie vor allen Dingen auch ganz stark damit verbunden, welche Werte ein bestimmtes Unternehmen besitzt, die diese Marken anpreisen. Ist das ein günstiges Unternehmen? Ist das ein Unternehmen, das irgendwie Innovativität, das Lebensfreude verkauft? Ist das ein Unternehmen, das ökologische Nachhaltigkeit anbietet? Und danach wählt man zum Beispiel Produkte aus. Oder Sie haben eben eins von diesen Ernährungsprogrammen im Hintergrund, ja, dass Sie sagen, Sie ernähren sich eben Low Carb. Ja, das ist ja ein Subtraktionsangebot. Sie nehmen alles raus aus Ihrem möglichen Speiseplan, was mit Kohlenhydraten zu tun hat. Oder Sie nehmen eben alles raus, was irgendwie industriell gefertigt worden ist. Ja, Sie ernähren sich ganz ökologisch nachhaltig. Oder alles, von dem Sie gehört haben, dass es irgendwie gesundheitsschädlich ist. Also Sie subtrahieren ganz viel aus den Möglichkeiten raus und verbleiben dann bei dem Rest. Und das läuft eben über Programme oder über Markenwissen. Insofern bildet sich heutzutage auch eine ganze Markenkunde, eine Labelkunde heraus. Sie haben auf jedem Produkt sehr viele Informationen. Sie haben unterschiedliche Labels, teilweise miteinander konkurrieren. Alleine eine kleine Auswahl an Bio-Siegeln. Jedes dieser Siegel hat eine eigene Programmatik, die dahinter steht. Ich gehe davon aus, nur die wirklichen Hardcore-Ökos können die einzelnen Produkte und Produktlabels wirklich dechiffrieren, was dahinter steckt. Als Durchschnittsverbraucher sieht man einfach nur, okay, das ist irgendwie Bio, das muss ökologisch nachhaltig produziert sein, das finde ich gut oder das finde ich vielleicht nicht gut. Aber was die einzelnen Labels bedeuten, in einem Einzelfall im Detail, das wissen die wenigsten. Bei anderen Labels mag das noch schwieriger zu dekodieren sein. Insofern, das ist eben auch ein Wissen, mit dem wir uns heutzutage herumschlagen und das wir auch mit uns mitnehmen, das zu unserem Stock of Knowledge gehört. Was sagt das aus, was auf dieser Verpackung draufsteht? Auch da gibt es eine Fokussierung von bestimmten Personen, die sich da noch stärker widmen, die da vielleicht sogar eine Leidenschaft für entwickeln. Max Gold, ein Schriftsteller, hat mal in einem Buch geschrieben, seine Lieblingslektüre sind sogar Lebensmittelverpackungen. Andere mögen es für richtig halten, sich die Zeit an der Bushaltestelle mit Reiterromanen und Schilderungen brenzliger Situationen zu vertreiben. Ich jedoch habe immer einige Nudeltüten und Frühstückszerealien dabei, um sie im öffentlichen Verkehrsmitteln zu studieren. Auch nachts pflege ich Konservenbüchsen oder Ähnliches mit ins Bett zu nehmen, damit ich vor dem Einschlafen noch etwas schmökern kann. Was stehen da für schöne Dinge drauf? Füllhöhe, technisch bedingt, genau wie bei mir. Abtropfgewicht 225 Gramm. Wie hoch ist wohl mein Abtropfgewicht? Und der unvergleichliche Klassiker, haltbar bis siehe Beutelschweißnaht. Beutelschweißnaht. Mit einem solchen Wort als Aperitif schmecken die Aromastoffe doppelt naturidentisch. Oft ist es auch die Nummer eines Verbrauchertelefons, die angegeben ist, bei dem man sich wertvolle Anregungen holen kann. Ihr Riesenappetit-Schwabentopf schmeckt irgendwie gar nicht anregend. Was kann ich tun? Geben Sie doch vor dem Anrichten einen halben Liter Sherry hinzu. Gelegentlich wird auf Verpackung Ernährungszubehör angepriesen. Zum Beispiel eine praktische Knusperdose für Knäckebrot. Wer würde nicht gerne wissen, was das für Menschen sind, die eine solche Knäckebrotbox tatsächlich bestellen? Und das ist tatsächlich eine Form der soziologischen Fragestellung. Was sind das eben für Menschen, die diese Knäckebrotbox bestellen? Wir haben diese große Lebensmittelfülle, wir haben diese Fülle an Möglichkeiten, sich zu ernähren. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen sagen, sie ernähren sich bewusst, ja, sie kaufen bewusster ein. Was bedeutet dieses bewusste Einkaufen? Das ist so ein Allgemeinplatz, das wissen wir nicht genau. Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, es könnte was mit dem ökologischen Konsum zu tun haben, also vielleicht eine Präferenz für Bioprodukte, dann sieht man im Vergleich, dass der Anteil von Bioprodukten zwar steigt über die Jahre, am gesamten Lebensmittelmarkt von 2010, da waren es noch 3,74%, auf 2016 5,0%. Aber es ist auch kein Wachstum, wo man sagen kann, boah, das ist jetzt explodiert. Also 5%, das hat jetzt 2016 gerade so die Marke geknackt, mit der man bei politischen Wahlen in den Bundestag einziehen würde. Also im Umkehrschluss kann man sagen, 95% der Lebensmittel werden eben konventionell gekauft. Und das ist im europäischen Vergleich schon ein relativ hoher Wert. Also dass man sagen kann, ein globaler Bewusstseinswandel in Bezug auf Essen und Trinken, der hat in Bezug auf Bio auf jeden Fall noch nicht stattgefunden, sondern bewegt sich weit unter der 5%, teilweise im 3%, 2%, 1% Bereich. Also allein, dass man sich sagt, ich kaufe eben bewusster ein, das führt noch nicht dazu, dass man sich insofern ändert, dass man einen großen Unterschied erreicht bei dem, was man auslöst an Effekten mit seinem Einkaufsverhalten. Sondern da muss es vielleicht tatsächlich dann irgendwelche Veränderungen auf der Makro, im politischen Bereich, im ökonomischen Bereich, die Ernährungswandel einleiten. Und das möchte ich zum Abschluss im letzten Teil meines Vortrags an dem Beispiel Fleischessen und Veggie-Trend verdeutlichen. Da hat man ja zum einen im Moment auch wieder eine ganze Reihe von Artikeln, die erscheinen, ja, wo es darum geht, irgendwie setzt sich das vegetarische, das vegane Essen durch. Ist Fleischessen noch statthaft? Und man hat ja auch, finde ich, eine ganze Zeit lang das Gefühl, eigentlich essen ja schon alle vegetarisch, ja. Wenn nicht sogar vegan. Wenn man noch ein Brötchen mit Wurst gegessen hat, dann war man irgendwie schon eigentlich der Letzte, der das doch tat. Und das eigentlich auch nur in dieser Ausnahmesituation, wo ich jetzt gerade nichts anderes zur Hand hatte. Wir schauen uns jetzt an, warum man diese Wahrnehmung und diesen Trend, wie es oft genannt wird, auch kritisch reflektieren kann. Dazu lässt sich vorweg sagen, dass Fleisch eben nicht nur gegessen wird, weil es ein Nährstofflieferant ist, weil wir dringend diese Proteine brauchen, weil wir alle im Bergwerk arbeiten oder weil wir irgendwie sonst nichts zu essen haben, sondern Fleisch wird eben auch aus anderen Gründen verzehrt. Das hat auch wieder einen historischen Aspekt. Wir können sehen, dass zum Beispiel im europäischen Raum, und das sehen wir in anderen Gegenden der Welt auch, in Südamerika, im asiatischen Raum ebenfalls, Fleisch ist ein Statussymbol. Die Jagd wurde zum Beispiel in Europa frühzeitig privilegiert. Wild ist ein ganz besonderes Essen gewesen, ein Herrenspeise, ein Herrenessen. Kochfleisch dagegen, das wurde so als Volksspeise bezeichnet. Und wir sehen dann zum Beispiel, was alles so die niederen Gerichte des Volkes sind. Füße, Kehle, Maul, Zunge, Leber, Herz, Nieren. Das sind ja alles die Innereien, die auch heute noch ungern gegessen werden. Die haben also schon mal eine schlechte Ausgangssituation, was die historische Komponente mitbringt. Dazu gibt es auch Standesreglements aus dem Mittelalter, die überliefert sind, die auch ganz klar gemacht haben, was Oberschichten essen dürfen, was Unterschichten essen dürfen. Hier gibt es eine von Paul Fredmann aufgelistet. Da heißt es, Weißbrot, Wildbret, Delikate und seltene Vögel, große Fische und exotische Gewürze waren im Adel vorbehalten. Bauern hatten sich an ihre vermeintlich natürliche Ernährung von Milchprodukten, stark gewürzten Wurzelgemüse, Knoblauch, Haferschleim und dunklem Brot zu halten. Ja, wer sein Leben lang mit Weißbrot, Wildbret und Vogelfleisch aufwächst, der hat natürlich, wenn er zu Haferschleim, zu Vollkornprodukten greift, erstmal ein ordentliches Bauchgrimmen mit Unannehmlichkeiten im Körper. Und da konnte man dann schon erkennen, okay, der Adel ist gar nicht dafür gemacht, dass er Haferschleim isst oder Vollkorn. Das bekommt ihm ja gar nicht qua Konstitution. Er ist für das andere vorgesehen, für die anderen Gerichte. Aber man sieht natürlich, der Lebensstil der oberen Schichten war der bessere. Das war der, um den man beneidet wurde. Niemand hat die unteren Schichten darum beneidet, dass sie eben Wurzelgemüse verzehren mussten oder dunkles Brot. Und so bekam natürlich der Lebensstil, der Nahrungsstil der Oberschichten eine Statusaufwertung. Wir sehen dann mit Beginn der Neuzeit, wo eben dann auch stark körperlich gearbeitet wird und es eine Form der Demokratisierung gibt in allen Bereichen, dass sich darüber beklagt wird, dass die arbeitenden Klassen zu wenig Fleisch haben. Also zum einen brauchen sie ja Proteine, um ihre schweren Tätigkeiten zu verrichten, und zum einen haben sie immer noch zu wenig Zugang dazu, sie möchten eigentlich gerne mehr Fleisch essen. Und für diese Klassen ist natürlich die Industrialisierung, auch die industrielle Fleischproduktion, ein großer Schritt der kulinarischen Teilhabe an der Gesamtkultur. Ja, sie können jetzt endlich auch Fleisch essen, auch so viel Fleisch essen, wie sie wollen. Das ist eben nicht etwas, was nur der Adel kann, was nur die reichen Gruppen können, auch das reiche, gehobene Bürgertum, sondern das kann jetzt eben jeder machen. Ja? Und man kann jetzt selber entscheiden, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Insofern ist dieser Anstieg des Fleischkonsums immer auch ein Ausdruck gewesen, dass es einen gesamten wachsenden Lebensstandard in der Bevölkerung gegeben hat. Ein wichtiger Aspekt, wenn man darüber debattiert, dass man zum Beispiel Fleisch wieder teurer macht. Ja, in dem Moment wertet man ja Fleisch wieder preislich auf und macht es in bestimmten Gruppen, die Budgeterhöhung nicht bemerken werden in ihrem Geldbeutel, leichter zugänglich als den Gruppen, die eben nicht über unendlich viel Geld im Monat verfügen. Was es auch schwierig macht, einfach Fleisch, aber auch andere Speisen, die in die Kritik geraten sind, Süßes, Limonade und weiter zu verbieten, ist, dass das etwas ist, was die unteren Klassen, wie Bourdieu das sagt, den gehobenen Klassen, den höheren Klassen entgegenhalten können. Nämlich gerade im Bereich der Nahrung haben sie da ein Bollwerk des guten Lebens, das sich eben nicht so einfach wegnegieren lässt. Und das ist ja immer wieder die Debatte, ja, bestimmte sozioökonomisch schwächere Schichten ernähren sich zu schlecht. Also es werden ja auch sowieso immer die sozioökonomisch schwächeren Schichten pädagogisiert und das sind immer die Problemfälle. Hier findet man aber etwas, wo sie sich etwas nicht so einfach wegnehmen lassen wollen, obwohl man vielleicht sagt, das schadet ihrer Gesundheit, ja, oder das schadet dem globalen Klima ganz furchtbar. Aber das Essen, das die sogenannten sozioökonomischen Schichten haben, das ist eben etwas, was sich nicht so einfach negieren lässt in seinem Wohlfühlaspekt. Das große Stück Fleisch, die Torten, die Schnäpse, die Limonaden, die leckeren Süßspeisen, die haben eben nicht sofort ein Nachsehen gegenüber dem knappen Salatteller ohne fettiges Dressing, das man in den besseren Schichten langsam mit Messer und Gabel essen soll. Ja? Oder wo man eben nur ab und an mal einen alkoholfreien Glühwein trinken soll. Ja? Man guckt eben dann auch doch neidisch auf das, was da in den sozioökonomischen schwächeren Schichten gegessen wird. Und die sind sich eben dessen auch bewusst und wollen sich natürlich dann dieses Stück gute Leben, das sie haben, auch nicht so einfach wegnehmen lassen. Und wir sehen beim Essen und Trinken natürlich auch, es gibt einen Gender Gap. Männer essen doppelt so viel Fleischerzeugnisse wie Frauen, was nicht gleichzeitig bedeutet, dass Frauen so viel mehr Gemüse essen, aber sie essen auf jeden Fall weniger Fleisch. Insofern ist Fleischessen auf jeden Fall auch ein Ausdruck von Männlichkeit. Und meine Hypothese ist, dass es vielleicht sogar die letzte große Bastion der Männlichkeit ist. Ja, während nämlich Frauen auf allen anderen Bereichen der Kultur nachgezogen haben und gleichwertig oder besser agieren, ja, im wirtschaftlichen Bereich, im Bildungsbereich, im sexuell aktiven Bereich, gibt es keinen großen Nachholbedarf mehr. Das Einzige, wo wirklich die Männer noch vorne liegen und wo Frauen auf sich keinen Anspruch darauf erheben, sich diese Domäne zu erobern, ist das Fleischessen. Und so gibt es eben auch ein Fleischmagazin auf dem Markt, Beef, und das ist auch das einzige Kochmagazin, das sich explizit an Männer richtet. Das ist nämlich dann das Magazin für Männer mit Geschmack. Also es gibt halt diese Verschiebung der Männlichkeit von dieser erotisch-schlüpfrigen Sphäre in den Bereich des kulinarisch-schlüpfrigen, sag ich mal. Also es ist zur Identitätsbildung offensichtlich ziemlich wichtig. Es gibt eigentlich das gefühlte Phänomen der vegarisch-veganen Wende. Und ich will mir jetzt mal angucken, ob es die wirklich gibt, ob die schon eingetreten ist und was es damit auf sich hat. Es sind eben nicht immer nur die jungen Leute, die jetzt aufhören, Fleisch zu essen und anfangen, Gemüse zu verzehren. Es gab dieses Lied vor einigen Jahren. Kollege haben Sie ja sicherlich jetzt alle kennengelernt durch die Debatte in den Echo herum, aber hier hat er mit einem anderen Partner ein Lied gemacht, das Sie bei YouTube sich anhören können, vom Salatschrumpf der Bizeps. Was ich also damals sehr interessant fand. Also rappen offensichtlich nicht mehr über Goldketten, über dicke Autos, über Frauen, sondern die rappen über Ernährungsstile. Ja, es geht im ganzen Lied darum, dass man nicht so viel Salat essen sollte, sondern lieber eine eiweißhalte, proteinhaltige Nahrung verzehren sollte. Und es ist eben auch nichts, was so im Background lief, sondern es war eben einer dieser Hits der Jahre. 14 Millionen Aufrufe, allein ein Video bei YouTube, überwiegend positiv beurteilt. Also etwas, was durchaus Zustimmung erfährt. Und ein Jahr später gab es ein anderes schönes Lied über Döneressen in Berlin. Auch ein Riesenerfolg. Also Fleischessen ist nichts, was sich einfach ausschleicht, sondern gibt es eben auch in den nachrückenden Generationen und Alterskohorten durchaus eine Fable für. Darauf kann man natürlich auch antworten, wie hier die vegane Community oder vegetarische Community das gemacht hat mit dem Gorilla. Der fragt vom Salatschrumpf, der was? Klar, ein Gorilla isst ja nur Grünzeug und er sieht jetzt nicht aus, als würde er unter Muskelschwund leiden. Also es gibt diesen Diskurs, diese Aktion-Reaktion-Kette, aber es gibt eben keine klare Klärung der Frage. Das sehen wir auch daran, wenn wir uns zum Beispiel die Publikationen in diesem Bereich angucken, die populären Publikationen, den Kochbuchmarkt hier für den April 2013 und März 2014. Da hat es zum ersten Mal Attila Hildmann geschafft, mit einem veganen Kochbuch auf Platz 1 der Kochbuchcharts zu klettern. Hildmann, ja, jemand, der die veganen Stil mit allerlei auch religiösen Motiven verknüpft. Man ist dann irgendwie fit, man ist vegan for use, vegan for health, vegan for fun. Es sind also alles diese Versprechen, die man früher der Religion zugeschrieben hatte, dass wir das im Jenseits werden. Da werden wir unendlich leben, immer fröhlich sein, immer gesund sein und zur Erleuchtung kommen. Die neuen veganen Kochkonzepte versprechen uns, dass wir schon was Diesseits. Wir werden alle wieder jung, wir werden alle schön, wir werden alle intelligent sein. Ist ein gutes Verkaufskonzept, weil es bei uns allen meistens ja hapert damit und es dann doch nicht so schnell passiert, wie man sich das dann erhofft. Interessant ist, dass eben nicht auf Platz 1 Hildmann mit dem Veganen ist, aber auf Platz 2 kommt gleich Webers Grillbibel. Also das Fleischessen. Also auch hier ist natürlich witzig die religiöse Komponente. Wir haben nicht einfach ein Grillbuch, sondern wir haben eine Bibel gleich. Also der religiöse Aspekt, der damit drinsteht, die Sinnversprechungen, die Sinndeutungen, die mit Essen und Trinken verknüpft werden, die sind einfach nicht zu übersehen, wenn man sich das anschaut. Der Kochbuchmarkt selber, ich gehe dann immer gerne in die Geschäfte rein und gucke mir die kleinen Altäre an, die aufgebaut sind. Die haben dann auch dasselbe Bild geliefert, dasselbe ein bisschen schizophrene Bild. Auf der einen Seite waren die veganen Tempelbücher aufgebaut, auf der anderen Seite die Grillbücher gleich nebenan. Also wir sehen die Debatte da stehen. Dazu passt auch, dass wir gesehen haben, es gab eine Menge von Ersatzprodukten vegetarischen in den Supermärkten die letzten Jahre. Und verdrängen die nicht die karnivoren Produkte? Nee, eher nicht. So sagt Christian Raufuß von Rügenwalder, die sich auf dem Markt besonders hervortun, in der Lebensmittelzeitung auf die Frage, ob das vegetarische Sortiment das klassische ihrer Wurstproduktion nicht verdrängt haben. Keineswegs. Je intensiver das vegetarische Angebot beworben wird, desto mehr wird von unserer Wurst mit Fleisch verkauft. Also das ist wie bei McDonald's, stelle ich mir das vor. Ja, da steht auch der Salat mit drin und der Orangensaft in dem Regal. Aber jedes Mal, wenn man da reingeht, dann sieht man den und denkt sich, ja, okay, beim nächsten Mal esse ich das, ja. Ich könnte mich auch gesund ernähren, aber diesmal nehme ich lieber nochmal den Big Mac. Es ist eine Form von Greenwashing des Produktsortiments, das da stattfindet. Deswegen auch noch ein Blick auf die Zahlen. Wie viele Veganer oder Vegetarier haben wir denn in Deutschland? Hier geht es eigentlich nur um Vegetarier, also diejenigen, die von sich selber behaupten, sie verzichten auf Fleisch. Nicht auf alle tierischen Produkte, sondern nur auf Fleisch oder auf Fisch. Dann sagt der WEBU natürlich, wir haben irgendwie also die Organisation der Vegetarierbund Deutschlands, wir haben 9% Vegetarier. Das Robert-Koch-Institut, also eine unabhängige Organisation, die kommt für dasselbe Jahr auf 4,3% der Bevölkerung. Und auch hier sehen wir diese 4,3%, die sind vor allen Dingen auch ein weibliches Phänomen. Da ist der Vegetarieranteil oder Personen, die sich selber als Vegetarier bezeichnen, deutlich höher als im männlichen Bereich, wo nur 2,5% der Personen sagen, sie ernähren sich vegetarisch. Deswegen kein vegetarischer Automatismus. Wir sehen, dass vegane Supermärkte floppen, wieder zumachen. Wir sehen, dass diese Veggie-Produkte in den Läden, in den Geschäften einen hohen Anstieg gehabt hat. Ja, wir sehen, dass das mal ein paar Jahre lang und dann 2015 ganz extrem, als es beworben wurde, verstärkt gekauft wurde. Die Leute haben das mal ausprobiert, um dann wieder festzustellen, okay, ist vielleicht doch nichts für uns. Es steigen jetzt eben die ersten Produzenten auch schon wieder aus. Auch die Kochbücher, das haben wir eben gesehen, großer Anstieg bis 2014, 15. Jetzt heißt es hier im ORF, wurde es gesagt, die vegane Welle ist totgeritten. Und was ja jetzt anstatt des durchschlagenden Erfolgs des Vegetarismus, des Veganertums kommt, das ist das, was man den Flexitarier nennt. Das ist derjenige, der sagt, ich esse nicht immer nur Fleisch. Das finde ich eigentlich an sich schon ein Phänomen, weil ich mich nicht erinnern kann, dass wir eine Esskultur hatten, wo man sich nur mit Fleisch ernährt hat. Aber wir haben jetzt natürlich die Sache, dass wir das Vegetarische aufgewertet haben, ja, das Vegane aufgewertet haben und Gerichte, die wir früher einfach Käsebrot genannt haben oder Nudeln mit Tomatensauce, dass wir die jetzt vegane oder vegetarische Gerichte nennen. Ja? Und das ist jetzt mein vegetarischer, mein veganer Teil. Und auch die veganen, vegetarischen Brotaufstriche, gut, dann ersetzen sie halt Marmelade und Käse durch den vegetarischen Brotaufstrich. Aber wie groß ist der Wandel in der tatsächlichen Esskultur? Und wir haben natürlich auch immer diese Sache bei den Umfragen, dass wir, ich bin da selber skeptisch, immer so ein Bias mit drin haben, dass man ja gerne immer mehr Vegetarier, Veganer wäre. Es gibt Leute, die haben das Fleischbrötchen in der Hand und sagen, sie essen keine Wurst. Und solche Phänomene findet man, wenn man sich umguckt, dauernd. Ich habe jetzt nur eins mitgebracht hier, wo man sagt, ja, es kommen bei mir täglich Fleisch und tierische Produkte auf den Tisch. Aber es gibt eben doch vegetarische Tage. Also entweder oder. Es gibt jetzt entweder Fleisch oder es gibt vegetarische Tage. Aber beides zusammen gibt es nicht. Ein anderes Zitat, wo ich die Quelle nicht gefunden habe. Da hat ein Professor mal gesagt, er ernährt sich vegetarisch. Und auf die Frage, was gibt es heute Abend? Gulasch. Okay, genau. Also so funktioniert natürlich die Veggie-Wende ziemlich einfach. Und da müssen wir sagen, es gibt diesen Veggie-Wandel keineswegs.
Dr. Daniel Kofall mit seinem Thema Geschmacksbildung, soziokulturelle Prägung des Geschmacks. Also, ihr habt gehört, nix ist mit, die Veggies haben recht. Ihr könnt alles essen. Die Veggie-Welle ist totgeritten. Also doch wieder Milch in den Kaffee?
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.